damit herzlich willkommen, liebe Freunde des Podcast-Genusses, bei uns. Gästeliste Geisterbahn. Finde ich aber ganz... Jetzt war ich einfach zu aufgedreht, da rede ich nur noch Scheiß. Du bist auch heute so drüber, ne?
Ich habe 4 Espresso.
Ja.
Ich habe 4 Espresso heute. Espresso, Espressi.
Quattro Espressi. Quattro Espressi.
Ey. Das ist nicht gut. Das macht man nicht ohne Grund, dass man das lässt. Mit so viel Espresso. Ich könnte durch die Stadt rennen. Aber gleichzeitig könnte ich auch einfach dabei schlafen. Ich weiß es nicht. Ich habe sehr viele Gefühle in
das
mir.
Das ist das Allerschlimmste. Das ist wirklich furchtbar. Ich kenne das und ich hatte heute auch so einen Tag. Bei mir ist immer das Problem, wenn ich wenn ich Frühschicht habe, dann muss ich um 6 Uhr manchmal anfangen. Heute habe ich um 6.30 Uhr angefangen und arbeite das übrigens, ganz kurz, ich bin nicht der Mensch dafür. Es gibt ja Leute, die finden das geil. Ich bin nicht der Mensch dafür, weil es nicht mein Rhythmus ist. Wenn es mein Rhythmus wäre, ist es natürlich super, weil dann hast du nachmittags frei. Aber für mich bedeutet das einfach nur, ich muss um 12 Uhr wirklich schlafend im Bett liegen. Das Problem ist, ich bin gestern erst um 12 Uhr aus dem Kino gekommen, über einen Film über den Gleichsprechen.
Espressen?
Genau. nämlich Once Upon a Time in Hollywood. Und dann bin ich nicht so richtig zur Ruhe gekommen. Und dann kommt man frühs eben an und dann heißt es, willst du ein Cappuccino? Und da sage ich immer erstmal, nee. Und trinke erstmal eine Weile Wasser. Und bis ich so ein bisschen bei mir bin und bis ich so ein bisschen wieder das Gefühl für meinen Körper zurückerlangt habe, trinke ich keinen Kaffee. Das mache ich, wenn ich arbeiten muss, wenn ich mich bewegen muss, wenn ich denken muss, wenn ich liefern muss. Wenn ich allerdings zu Hause bin und ich knummel mich so aus dem Bett raus und denke mir, jetzt muss ich irgendwie die nächsten 4 Stunden eh nichts machen, dann mache ich mir einen Kaffee, weil dann ist das auch schön, wenn man sich einen Kaffee macht. Mhm. Ich finde, das hat immer so ganz viel, also da spielt ganz viel mit rein. Das ist wie, Leute sagen immer, ja, wenn du die und die Droge nimmst, da musst du auch der Typ zu sein. Ich finde, das ist fast mit allem so. Also auch mit Kaffee und mit Alkohol trinken und so. Mit Kippen auch. Manchmal rauche ich eine Schachtel Zigaretten so und denke mir so, ja, easy. Und manchmal rauche ich eine halbe Zigarette und denke mir, das kann ich nie wieder in meinem Leben machen. Ja. Alkohol genauso. Ich trinke ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier und bin einfach nur geil drauf. Oder manchmal trinke ich ein Bier und dann sage ich einfach, Leute, ich gehe jetzt ins Bett und dann bin ich todmüde und einfach nur, ja, fertig. Das gibt's alles und deswegen, ich finde, man muss immer bei allem so ein bisschen auf seinen Körper hören. Wie geht's mir gerade? Kann ich mir das gerade gönnen? Das Problem ist, manchmal hockt man mit einem da und er sagt, noch ein Espresso bitte. Und ich glaube, der Marek ist so ein Typ, für den gelten manche Gesetze nicht. Der kann zum Beispiel, was der wahnsinnig gut kann, ist sau wenig schlafen, habe ich das Gefühl. Und vor allem auch schlafen überall und so tief es geht. Dann, wenn der wach ist, funktioniert er auch relativ schnell. Dann, was er auch noch kann, ist wahnsinnig viel Zigaretten rauchen und Kaffee saufen und vor allem auch Alkohol saufen. Der Marek wird eigentlich, der wird zwar immer besoffener dann, aber der hat nicht diesen Moment, wie ich ihn immer habe, dass ich dann einfach nur noch da liege und ein Baby bin und sage, kann mich bitte jemand nach Hause tragen? Also so ist es ja bei mir nach 6 Bier, kann ich ja gar nichts mehr. Und der Marek wird dann einfach nur langsam, der wird dann so ein bisschen irre, so ein bisschen man kann den dann so ein bisschen schlecht einschätzen. Dann passiert schon auch mal, dass ein Live eine halbe Stunde aus Spaß ein bisschen runter macht. Dann sitzt man einfach nur daneben dran und lacht. Und der Marek wird halt einfach, der kann dann nicht mehr richtig reden, aber es ist trotzdem witzig. Und der Marek ist so ein richtig, das ist ein gestandener Mann. Das kann man mal so sagen, wenn es um sowas geht. Das sind wir nicht, Max. Da brauchen wir uns nichts vormachen.
Das ist ein Kerl, ja. Ja. Das ist ein Kerl. Der hat so einen Pferdemagen, Pferdemännermagen. Ist mir auch schon aufgefallen. Der kann sich hinsetzen, der trinkt 5 Espresso am Morgen. Dem ist das scheißegal.
Ja, das stimmt. Max, die Kirche.
Ja, ey, was soll ich machen?
Alles gut, ich finde das einfach nur...
Irgendwann schieße ich mit der Bazooka auf den fucking Kirchturm. Aber bis dahin, bis ich mich dazu überwunden habe, müssen wir es noch ertragen. Ich kann leider nicht die Fenster zumachen, es ist zu warm heute. Das Wetter, das macht mich auch kirre, aber ich will nicht über das Wetter reden. Aber es ist so... Also ich war vorhin draußen 2 Stunden, es hat irgendwann so gewechselt im Viertelstundentag zwischen 15 und 30 Grad und dann war
ich mehr. Also ich hab die Tage mal so ein bisschen durch die Ballermann Playlist geskippt bei Spotify.
Ja.
Max, was da los ist, ist wirklich unglaublich, denn es gibt einfach, die Songs werden immer dümmer und früher war es ja einfach so, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber früher war es ja irgendwie so, da hat man so Songs umgeschrieben, dass man irgendwie so mit einem zum Beispiel die Flotte Biene, ne? Klassischer Schlagersong, denn man denkt, es geht um Bienen, aber eigentlich weiß ja jeder, es geht ums Ficken, ja, es geht ums Ballern, ums Dillern, dann, ja, Und dann kam, und jetzt mal mit einem hohen Ton. Ich finde, das ist schön, wie die Kirche sich, hat eigentlich jede Kirche einen anderen Glockensound. Also ist das
was? Ich weiß auch nicht, was, es ist, weiß auch nicht, was das soll. Also ja. Ich weiß auch nicht, warum die so hysterisch gerade ist. Gestern am Feiertag haben irgendwelche Kirchglocken einfach 17 Minuten, ich habe auf die Uhr geguckt, das fing an, es waren 17 Minuten, die grundlos dieser Ton kam. Und ich weiß nicht, ob einfach das Christentum ist so, fuck off. Ihr sagt doch immer, wir sind scheiße. Wir sind aber super laut.
Ja, wir können einfach machen, was wir wollen.
Wir können machen, was wir wollen, weil jetzt ist Feiertag, Leute, jetzt wird die Kirchglocke geballert, Alter.
Ey, wenn die Kirche will, haben alle fucking Läden zu. Fuck you. Und dann bam, bam. Ja. Und dann noch Kirchenglocken. Und weißt du was? Und dann ist aber so, nee, sorry, heute ist Totensonntag, um 12 Uhr die Musik aus bei euch im Club, ja?
Und, ja, getanzt und wird heute nicht.
Und dann fährt und dann muss der muslimische Polizist ins Quincy Schulz fahren und muss sagen, Jungs, ihr müsst die Mucke ausmachen. Warum? Ja, wisst schon, wegen Kirche. Und alle gucken sich an und denken sich, das glaube ich nicht. Und das finde ich, das ist so ein Gag unserer aktuellen Generation, dass wir sowas noch mitmachen müssen. Sag ich mal, wie gesagt, immer ist auch dieses, als ich gestern gehört habe, dass wieder Feiertag ist, weil Maria in den Himmel gefahren ist, ey, da wäre ich fast aus mir gefahren. Sag ich dir mal, wie es ist. Das ist so, ja, Leute, morgen ist Feiertag. Morgen hat dieses Bundesland hat morgen frei, weil es glaubt besonders stark daran, dass heute Maria in den Himmel gefahren ist. Deswegen heißt es auch Maria Himmelfahrt. Und ich denke mir nur so, Alter, sag mal, habt ihr einen Vollschuss so? Warum macht ihr nicht einen Feiertag, dass ihr sagt, jo, heute ist Feiertag, weil
Bundeswehr.
Heute ist Feiertag, nee, sagen wir mal, für alle Pflegedienste ist, heute ist Pflegedienst, große Pflegedienst, gut, die müssen eh arbeiten, das ist scheißegal, ob Feiertag ist, das ist nämlich das Problem.
Wollte gerade sagen, was willst du machen? Ja, der scheißt sich da drüben ein, nee, ich hab frei heute.
Genau, oder was ich mir auch denke, dann macht's lieber so städtemäßig, wird viel mehr Sinn machen, weil wenn man dann einkaufen will, kann man immer noch in die Nachbarstadt fahren, aber ein fucking Bundesland lahmzulegen, wir können ja wenigstens nach Hessen fahren zum Einkaufen, aber stell mal vor, du wohnst in fucking Nürnberg, Alter, musst du 3 Stunden fahren, bist du aus diesem elendigen Bayern raus, fuck Bayern, Alter, wirklich, scheiß auf Bayern, sag ich mal, wie es ist, so, aber, Ich weiß, worauf wollte ich eigentlich, genau, gestern hat es 17 Minuten wahrscheinlich geschellt, weil Maria Himmelfahrt war.
Ey.
Ja, furchtbar.
Auch einfach um so eine unchristliche Zeit, so um 9:30 morgens. Ja. So, Leute, sag mal, habt ihr einen Dachschaden oder was? Ich sag dir, irgendwann schießt einer einfach auf diesen Turm und dann ist er kaputt.
Ja, ey, das finde ich aber auch. Also, da muss man gucken, dass man keinen verletzt. Oder vielleicht einfach die Glocke, ja. Vielleicht einfach mal die Glocke klauen. Die Glocke wurde schon mal in Kirchglocken.
Ja, oder die einfach mit Styropor innen auskleiden.
Wurde schon mal in
Kirchglocken. Leute, da hat einer die macht gar keinen Laut mehr da oben. Warte mal, was ist denn da los? Du hat eine Styropor reingemacht. Und dann hängen die einfach da. Geht gar nichts.
Glocke aus Kirche geklaut. Ich google mal, ob es das schon mal gab. Diebstahl. Unbekannter klaut Glocken aus Kirche in Immenstadt. Warte mal ganz kurz. Ein bislang unbekannter Täter hat 2 Glocken aus Eisenguss aus der Kirche St. Peter und Paul in Immenstadt entwendet. Die Glocken befanden sich, ey Leute, ich wäre auf, also als erstmal würde ich die Nachbarschaft abfragen. Die Glocken befanden sich am Ausgang der Sakristei. Aufgefallen ist der Diebstahl, als der Pfarrer den Gottesdienst einläuten wollte. Laut Polizei wurden die Glocken zwischen dem 30. März und 4. April gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise. Ja, also.
Aber es sind nur kleine Glocken.
Achso,
wir reden ja von großen Glocken.
Ja, diese eine große Glocke, die da oben immer überall drin hängt. Na, aber du hast auch eine kleine Glocke, oder? Weil du hast es ja gehört. Das war einmal das ganz laute, dass dieses dumpfe, dieses Bum, Bum, Bum. Das ist nicht so schlimm, finde ich. Schlimm ist eher dieses kleine Laute, was so viele Höhen hat. Das
investigativ mal hingehen, so ein paar Fragen zur Glocke stellen und dann so langsam über die nächsten Monate einen Plan schmieden, wie ich den Laden da drüben laden lege.
Ganz kurz, in Grunow ist auch noch was passiert, sehe ich gerade. Das mache ich auch noch mal ganz kurz auf. Weil, also das muss ja irgendwie möglich sein, eine Kirchturmglocke zu... So, warte mal. Grunower Bronzeglocke ist weg. Aha. Am Dienstag halten überall im Land Brandenburg in evangelischen Kirchenhäusern aus Anlass Jubiläums der 500 Jahre Reformation, bla bla bla. Nur irgendwo nicht. Die ist nicht dabei. Sie ist wenige Tage zuvor gestohlen worden. Es ist für viele aus der Kirchengemeinde und dem Dorf. Unfassbar, werden am Dienstag überall im Land in evangelischen Kirchenhäusern aus Anlass der Jubiläums 500 Jahre Reformation um 15.17 Uhr die Glocken läuteten, blieb es im kleinen Gruno an der Kirche still. Geläutet werden konnte nur in Gedanken am leeren Glockenstuhl. Die Glocke selbst wurde wenige Tage zuvor gestohlen. Fast unbemerkt passierte es. Und das, obwohl die Glocke durchaus einsehbar am überdachten Glockenstuhl vor dem Gotteshaus hing. Denn einen Turm besitzt die Grunower Kirche nicht mehr, nachdem dieser abgetragen worden war. Ja, da hat man schon, finde ich, in die richtige Richtung begonnen. Ja, ich weiß jetzt aber nicht, was das Teil wiegt. Das hätte ich mal gern gehört. Da steht nichts drin. Aber also es ist auf jeden Fall möglich. Man kann Glocken aus Kirchen entfernen. Und ich will jetzt nicht zu einer Straftat auffordern oder sonst irgendwas. Aber Nachbarschaftshilfe, Leute, das ist für mich ein Thema. Denkt da einfach mal drüber nach. Anyways, auf jeden Fall war ich Spotify-Liste. Und wir haben ja mal angefangen, einen Hit zu schreiben, oder wir haben den Hit auch geschrieben. Größtenteils von mir geschriebene Hit, Flotte Fähne.
Du bist ein schönes Stück, wirklich. Das ist keine Freundschaft mehr.
Sag euch mal, wie das angefangen hat. Max saß zu Hause vor 5 Jahren, hat irgendwann zu mir gesagt, Chris, ich hab einen geilen Song, pass auf. Du bist eine richtig flotte Biene, mach nochmal Sum-Sum für mich. Du bist eine richtig flotte Biene und ich lande einen Stich. Summ, summ, summ um den Bienenstock herum. Da, 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 da. Singt mir das ganz lieb vor, sag ich, genial, den machen wir. Hab noch 3 Lines dazu geschrieben und dann habe ich gesagt, so, Leute, unser gemeinsamer Schlag ist. Aber ja, muss man auch mal ehrlich sein, weil ohne mich wäre er nie rausgekommen. Das stimmt aber wirklich, Max. Und
Stenger wäre nie rausgekommen, weil der Stenger es geil produziert hat.
Ja, der Stenger war der Handwerker, aber ich habe zumindest gesagt, ey Leute, wir müssen das jetzt durchziehen und dann hast du dich breitschlagen lassen. Was ich aber eigentlich sagen will, wir haben wenigstens so nur ein bisschen angesprochen, dass das Thema Sex ist. Also wir haben es umschrieben, wie sich das gehört einfach für so einen Hit.
Für einen Schlager.
Ja, für einen Schlager. Und wie das auch, wie sie alle heißen, Roland Kaiser und so weiter machen.
Auch direkt an Roland Kaiser denken.
Ey, aber weißt du was? Mittlerweile gehen Songs anders, Max. Und ich glaube, das darf man nicht wegen der GEMA oder so, aber darf ich mal ganz kurz einen Song anspielen? Nur ein paar Sekunden, das reicht schon. Pass mal auf. Wie findest du, haben die das gemacht mit dem Thema, dass man das so leicht anschneidet nur und vielleicht über was anderes singt, das so ein bisschen, ne? Also, wie findest du, haben die das gemacht? Wie findest du das so? von Dr. Blaumann oder so.
Manchmal will ich einfach nur in einen Bordstein beißen und zu Edward Norton sagen, bitte tritt mir ganz fest in den Hinterkopf.
Alter, ich hab das heute auf der Arbeit angemacht und dann kam wirklich, alle 20 Minuten kam einer zu mir und machte so und dann habe ich gemerkt, funktioniert halt leider doch.
Ja, natürlich funktioniert.
Ey, das ist das, aber ich find's auch leider sehr, sehr witzig. Also ich find's ja nicht nur schlimm, sondern ich find's ja auch sehr, sehr witzig. Das ist irgendwas in mir. Das sind so ursprüngliche Gefühle in mir, die da irgendwie stimuliert werden. Ich habe das schon gemerkt, wenn die Themen nur noch Bier, Weiber, Fußball und also wenn nur noch so, also wenn nur noch so Neandertal-Themen
ich finde das immer so geil, dass immer, weißt du, in so Twitter-Bubbles und sowas, da wird immer vom großen Feminismus gesprochen und alles ist so, ja, wir müssen uns krass ändern und unsere Ansichten und sowas. Und dann kriegst du so auf die große breite Masse drauf. Ja. Dann merkst du, das Erfolgreichste, was es gibt, ist einfach das. Ja. Und das, was die meistbefahrenste Insel von den Deutschen ist immer noch Mallorca. Und da wird einfach nur die ganze Zeit gefickt, gesoffen und da wird auf alles geschissen und da gibt's keine Political Correctness und deswegen ist immer ganz süß, das ist wie Idiocracy, wenn am Anfang dieses Pärchen da sind, sagt sie, ja, wir haben uns ganz lange Gedanken gemacht über das Kind und so und aber der Rest ist halt so saufen, ficken, Ballermann, das ist halt so, das ist immer süß, dass das versucht wird, aber ihr kommt halt nur in eurer Bubble an, ihr kommt nicht da an, das ist genau. Und das ist wirklich,
in den meisten Fällen ist es so, ja. Ich guck
da immer drauf und denke mir so, pff.
Es gibt ab und zu Leute, die überschneiden das alles so, die schneiden überall so ein bisschen rein. Aber
wenig.
Ja, wenige, klar. Aber an denen liegt es dann halt, ne? Zum Beispiel jemand wie Jürgen Treves, das ist ja eigentlich ein sehr intelligenter Mensch, ich habe mir mal eine Doku über den angeguckt, ein cooler Typ. Aber ey, weißt du, Max, das aber Ding ist doch.
Der ergibt sich doch auch der Rolle, ey, als der König von Mallorca.
Du, Max, ich sag dir, wie es ist. Ich finde das auch, die sollen das doch auch bekommen. So, die wollen, die, also das würden die doch gar nicht verstehen. Sollen sich doch sowas anhören.
Ja, was
so,
willst du, also was willst du einem Schwein in 5-Gänge-Menü hinstellen, oder?
Ja,
das ist doch Betrug und das ist fett, dann ist es.
Sollen sie das doch bekommen, Alter. Ey, aber das muss er ja wirklich sagen. Also, ich würde ja, ne, guck mal, ich würde wirklich nie in meinem Leben in diesen, wie heißt das, nicht Megapark, sondern ich meine jetzt diesen Bierkönig. Da würde ich in meinem ganzen Leben niemals reingehen, außer als Künstler. Weil wenn ich sag dir, wie es ist, wenn ich die Möglichkeit bekomme, diese Leute auszunehmen, ne? Wenn ich den Leuten die Kohle aus den Taschen holen kann, die da vor mir stehen mit ihren einfachen Gesichtern und vollen Gläsern, dann ganz ehrlich, dann mache ich's. Warum denn nicht, Alter? Da ist doch absolut. Also, das ist doch wirklich, das ist doch einfach nur, Leute, ihr seid Trottel, hier kriegt ihr euren Soundtrack. Viel Spaß. Das ist doch einfach so. Es mag Leute gehen, ey, und ey, wenn ihr da ironisch reingeht oder so, das ist vielleicht mal, also ganz ehrlich, ich fänd's auch witzig, mit Max da mal reinzugehen für 3 Stunden lang und einfach mal mir zu denken, Mann, what the fuck, weil ich glaube, da nimmt man was fürs Leben mit. Das akzeptiere ich noch. Aber ironisch nach Mallorca fliegen 2 Wochen lang ist leider auch
das ist keine Ironie.
Ja, genau,
das
irgendwo ist, hört's auf. Das ist halt.
Das ist der Vorwand der Ironie. Ironie ist der Vorwand und die. Ja,
genau, das ist
und das Ding. Und dann dieses, aber das, die eigentliche, das, die, das Plumpe daran, das ist die Wahrheit. Ihr wollt auch einfach nur ordinär sein.
Ja, aber ich will das auch manchmal, ne? Also ich war auch schon in meinem Leben auf irgendwelchen Cab-Festen oder so hier im Umkreis und da lief dann Schlager oder sonst irgendwas und ich war einfach nur sau besoffen und habe ein Maß nach der anderen mir reingezwitschert. Also es gibt, man kann auch beides sein, Leute, aber ich sag wie es ist. Umso älter ich geworden bin, umso weniger konnte ich das wirklich einfach genießen. Sondern irgendwann war es dann nur noch so ironisch. Irgendwann habe ich mir gedacht, so, ja, ist jetzt nur noch ironisch. Und jetzt, wenn ich auf so ein Fest gehe oder so, auf was halt hier irgendwo ist, dann sitze ich irgendwo an einem Tisch und trinke mit meinem Kollegen, zum Beispiel mit Felix, der kommt auch vom Dorf, ne? Mit dem ich da früher hingegangen bin, sitzen wir dann halt irgendwo am Tisch, trinken Bier, gucken uns um und sagen, ja, es ist halt leider ein Großteil, der ganz schön. Ja, der sich nicht mehr so weiterentwickelt hat. Und das ist schon, also ganz schön traurig leider. Und das sind die gleichen 4 Themen. Es gibt einen Typen, den kenne ich, der rappt, pass auf, ich habe einmal mich in der Schule zu dem gestellt und gesagt, Freestyle mal. Und da habe ich gesagt, da habe ich irgendwas so römisch-katholisch, den anderen versohlich, und irgendwie so ein Scheiß, habe ich einfach nur Scheiße geredet. Und dann, da war ich 14, ne? Und der kommt bis heute, wenn der mich sieht, bis heute, Max, kommt er an und rappt mir diesen Part vor. Und dann denke ich mir, auf der einen Seite, krass, dass du dir das merken konntest. Auf der anderen Seite.
War nicht viel, was er sich sonst gemerkt hat.
Ja, was ist denn sonst in deinem Leben passiert? Und das finde ich einfach so schlimm, dass ich es nicht glauben kann. Und das ist für mich, und übrigens jedes Mal, wenn ich den treffe, ist er wahnsinnig besoffen. Also, und da denke ich mir jetzt mal, Mann, es ist einfach, Leute, aber hacken wir das Thema ab. Hauptsache, ihr seid untenrum rasiert,
sag ich mal. Stunden drüber reden. Ne?
Ja, ich könnte auch Stunden drüber reden, aber es ist wirklich Hauptsache untenrum rasiert und
auch wenn es keinen interessiert.
Und ey, ich kenne noch einen, ganz kurz. Und zwar bin ich mal, das ist eine bisschen längere Geschichte. Entschuldigung, wenn ich jetzt so viel laber, Max, aber du bist ja eh so heute so, hast ja eh zu viel Espresso getrunken und vielleicht hilft dir das. aufwühlende Geschichten von mir. Ich bin mit normalen Menschen habe ich mich zusammengesetzt und die haben gesagt, wo wir gerne mal hinfahren würden, wäre zum FC Bayern München ins Stadion. Wir würden uns gerne mal ein Spiel im Stadion anschauen. Denn, ja, ich bin Fußballfan.
Die Geschichte kenne ich, die lieb ich.
Ich bin Fußballfan. Also habe ich mir gesagt, jo, okay, Leute, wir können da gerne hinfahren gemeinsam. Und ich muss jetzt eigentlich jemanden nennen und ich muss ganz kurz seinen Künstlernamen raussuchen, denn,
stimmt.
Ja, also jetzt kommt ziemlich viel. Also auf jeden Fall haben wir gesagt, jo, okay, wir fahren dahin. Dann steigen wir in einen Bus ein, denn uns hat jemand über einen Fanclub Karten besorgt für dieses Spiel. Das Problem an der Nummer ist, man konnte diese Karten nur kaufen, wenn man diese Busfahrt mit hin bezahlt. Das waren also 35 Euro Busfahrt hin und zurück jeweils nochmal 35 Euro plus die Karte, die hat 25 gekostet oder so. Und dann sind wir hingefahren und zurück mit denen und haben dort das Spiel geschaut. Alles gut, alles schön gut. Steigen in diesen Bus ein und dann ging das so los, nach 5 Minuten nur noch das Geräusch, weil erstmal diese kleinen Feiglinge geballert worden sind auf der Hinfahrt. Dann ist Erika, ich glaube, das war die Frau des Reiseführers, rumgegangen und hat einfach nur diese, Max, ich habe kein Problem, ich esse gerne Wurst, du weißt das, ich esse gerne mal eine Wurst, ich esse gerne mal so ein Pressackbrötchen. Jetzt stell dir vor, 50 Leute, ein Bus voll Männer, ja, und ich sag dir, wie es ist, das waren auch Männer, die sich gehen lassen, ne, das war jetzt nicht gepflegte, normale Leute, da 50 Männer in diesem Bus. Ja, die angefangen haben, Pressackbrote zu fressen, Alter. Wirklich diese ekelhaften Senf, so fingerdicke Pressackbrote zu fressen mit Senf oben drauf und noch so eine Gurke. Hatten dann schon auf ihrem weißen Bayern München Auswärtstrikot so Senfflecken, Alter. Wirklich, und dann noch das Bier in der Hand, weil sie noch natürlich Bier dabei gesoffen haben, Jägermeister. Das heißt, die haben alle schon so komischen, übersäuerten Körper gehabt. Die mussten natürlich alle furzen und rülpsen die ganze Zeit. In diesem Bus hat's gestunken, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Dann natürlich auch, das heißt ja immer, man darf nicht groß auf Bustoiletten. Da hat sich nach 10 Minuten lang keiner mehr dran gehalten. Alle waren so, ja, ich muss auch mal, hier beeil ich mal ein bisschen. So gegen die Bustür, gegen diese Klotür geschlagen. Also, hier beeil ich mal, Willi. Bist nicht der Einzige. Dann der raus, der nächste rein. Das war wirklich einfach nur katastrophal. Und dann ging's los. Dann schnappte sich ein Typ das Mikrofon vorne und hat angefangen zu erzählen. Sag mal so, Leute, ich bin's wieder, euer Lappe Dirk. Ich erzähle euch jetzt hier mal ein bisschen was. Also wir fahren jetzt so hoch und ich würde sagen, dann hauen wir die Dortmunder weg, oder? Dann sind wir da hochgefahren, alles gut. Dann gemeint, ich muss euch jetzt leider was sagen, wir müssen noch 2 Dortmunder Fans mitnehmen auf dem Weg ins Stadion. Die müssen auch wieder zurück, aber die fahren nur 100 Kilometer mit uns. Den zeigen wir mal, wie gastfreundlich wir sind, oder? Dann sind diese Dortmunder Fans eingestiegen. Das waren einfach nur 2 arme, verschreckte Leute. Ich weiß nicht warum. Kurz vor München sind die in diesen Bus eingestiegen. Max, das ist einfach nur ganz schlimm. Sind in diesen Bus eingestiegen. Die Leute, die einfach nur angeschrien, ich daneben gesessen mit den anderen Jungs. Also wir waren ja so eine Vierergruppe oder ich glaube, wir waren 4 oder 5 Leute. Wir uns einfach nur anguckt so. Wie zum Teufel können wir das lösen, dass wir nicht mit den Typen mehr heimfahren müssen? Also es ging nicht, wir mussten mit denen heimfahren. Ja? wir ins Stadion gegangen mit denen, die gesagt, können wir uns mal helfen beim Banner? Wir haben so einen Banner, den müssen wir irgendwie reintragen. So, das funktioniert alles nicht. Die waren ja auch alle schon viel zu besoffen. Dann hat der eine versucht die ganze Zeit, die Karten, die er noch übrig hatte, schwarz zu verkaufen für 150 Euro an irgendwelche anderen Fans, die da rumgelaufen sind vom Stadion. Hat die ganze Zeit auf Big Daddy gemacht. Die Dinger noch verdient. Ja, gerade eben habe ich einen abgezogen, Alter. Den habe ich immer 30 Euro mehr. Habe ich mir gedacht, das ist alles nicht euer fucking Ernst. Den Banner habe ich natürlich nicht mit reingetragen. Wir reingegangen in dieses scheiß Stadion. Ich mir gedacht, oh mein Gott. Spiel guckt, geiles Spiel. Bayern hat aber leider verloren gegen Dortmund. Und dann mussten wir wieder zurückfahren mit den Dortmunder Jungs. So, und dann ging's los. Ne? Die Dortmunder Jungs, erstmal keine geredet im Auto. Dann kommt der Erste und sagt so, sag eins, wie es ist. Ich sag, der Jörg Butt. Der würde nicht mal in der zweiten Mannschaft spielen, wenn ich Trainer wäre, sagt der andere, der Torwart, das sagt der andere so, alle mal die Klappe, du hast überhaupt keine Ahnung, sagt er so, ich will nicht sagen, wie ich Ahnung hab, dann sind die davor, dann haben die sich im Bus auf die Fresse gehauen, wirklich, 2 Nein. Bayern-Fans haben sich im Bus gegenseitig, also hin und her geschubst und so gegen die Wand gesagt, halt jetzt mal der Maul, und dann irgendwie noch die Frau zwischen reingegangen, so, ich hab das auch nicht ganz mitbekommen, aber das ist wohl irgendwie die Ex-Freundin von dem Bruder von dem einen gewesen, ist jetzt aber mit dem anderen Bayern-Fan zusammen, das war einfach nur Wahnsinn, was sich da abgespielt hat, da hat gemeint, scheiß Dortmund-Fans, die schmeißen wir jetzt hier raus in Auschwitz, da hab ich mir gedacht, das glaube ich nicht, erstens mal, ihr dachtet, dass Auschwitz das Konzentrationslager von München sei. Das finde ich unglaublich. Nummer 2, dass ihr ernsthaft sowas sagt und das auch noch so bejubelt wird in diesem Bus, kann ich gerade nicht glauben. Diese Dortmund-Fans einfach nur verstört. Da habe ich, in dem Moment war ich ganz kurz davor, habe ich gedacht, vielleicht doch BVB. Da habe ich mir gedacht, in dem Moment aus Sympathie zu den beiden und aus Ablehnung zu dem, was ich hier gerade erlebe, vielleicht doch BVB. Mhm. Ey, dann diese Typen, die 2 Dortmund-Fans, Gott sei Dank aus diesem Bus rausgekommen, noch lebend, auf dem Nachhauseweg, die 2 sich schon wieder verbrüdert, Arm in Arm da gehockt, Bier gesoffen, kleiner Feigling gesoffen, Pressackbrote gefressen. Ich weiß überhaupt nicht, es wurden auch immer mehr Pressackbrote durchgereicht, das wurde nicht weniger. Ich glaube, diese Frau hat 2 Tage da gestanden, hat Pressackbrote geschmiert. Das war einfach nur unglaublich. Wir zurückgefahren, Lappe Dirk, dieser Busleiter, uns irgendwo rausgeschmissen, egal. Egal, abgehakt. Fuck it, denkst du dir, ne? So. Abgehakt, langes Thema. Dann ein Kumpel von mir gemeint, Chris, ey, wollen wir nicht mal wieder nach München fahren? Ins Stadion, mal wieder Fußball gucken. Ich so, Marco, können wir mal machen. Ich habe zu ihm gesagt, hör mal zu, ich habe aber keine Ahnung, wie wir an Tickets kommen. Wir fahren einfach mal direkt vor die Allianz Arena. Vielleicht haben wir ja Glück. Dann hatten wir mit jemandem geschrieben, der hat gesagt, er bringt uns die Tickets vorbei. Der hat uns aber verarscht, ist nicht aufgetaucht. Wir also schon wieder auf dem Rückweg, irgendwo rumgelaufen. Es war auch Wiesen. Und der Marco die ganze Zeit, ey, lass mal auf die Wiesen. Ich so, Marco, wir gehen nicht auf die Wiesen. Hör zu, wir gehen jetzt irgendwo in der Stadt was essen. Da waren wir beim Haxenbauer. Ich habe da eine Suppe gegessen, weil ich zu dem Zeitpunkt gar keine Kohle hatte. Ich war wirklich broke. Ich habe in einem Laden, wo es Haxen gibt, eine Suppe gegessen. So, ich komme zurück und ich merke schon, mein Magen wird langsam flau. Ja, also mir ging's richtig schlecht. Wir stehen vorm Stadion, läuft ein Typ an uns vorbei. Ich sag so, ey, hast du Tickets? Der sagt so, yo, ich habe 2 Dauerkarten, meine Leute sind nicht gekommen. Und ich sag so, was? Ja, okay, würdest du uns mit reinnehmen? Der so, ja, wenn ihr mir ein Bier drin ausgibt. Und ich war so, oh mein Gott, das kann ich einfach nicht glauben. Richtig genial. Mit reingekommen ins Stadion, mit diesem Typen ein Spiel geschaut gegen Leverkusen. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ist ja auch wurscht. Ich merke aber allerdings in der zweiten Halbzeit, ich kriege richtige Magenkrämpfe. Ich hatte vor kurzem auch nochmal so Magenkrämpfe, Max, du erinnerst dich, da ging es mir ganz schlecht. Genau solche Magenkrämpfe hatte ich da. Mir zieht's alles zusammen, also wirklich, mir geht's furchtbar. Ich sag, ey Marco, Alter, ich muss hier aufs Klo. Der Marco so, Alter, du kannst hier nicht aufs Klo, das ist die scheiß Allianz Arena. Ich so, es geht nicht anders. Ich bin da aufs Klo, ich habe 20 Minuten vom Spiel verpasst, weil ich auf wirklich, ich habe ganz schlimme Dinge auf dieser Toilette veranstaltet. Mit mir, meinem Körper, es war furchtbar. Komm da raus, ich so, Marco, mir geht's schlimm. Wir können nirgends mehr hin, nicht mehr in die Stadt, nicht mehr auf die Wiesen. Wir müssen einfach jetzt nach Hause. Und Marco so, wie denn? Wir haben gesagt, wir machen bis morgen früh um 5 Uhr durch, weil es fährt doch kein Zug mehr nach Hause. Oh, fuck it. Okay, pass auf, Plan B. Wir laufen runter zu den Fanbussen, gucken, ob irgendwo ein Nummernschild ist, was uns so vorkommt, als käme es aus Aschaffenburg oder Miltenberg oder hier Frankfurt von mir aus, irgendwo die Region, und dann gucken wir, wie wir von da aus nach Hause kommen. Vielleicht holt uns mein Vater ab. Also ja, alles klar, läuft. Wir laufen das ab, laufen ab und der vorletzte Bus hatte irgendwie Miltenberger Kennzeichen. Wir so, oh Gott sei Dank. Wir so, yo, wir hatten hier sagen, ja, hier der Kollege so und so. Ich habe dem Marco diese Story natürlich erzählt von dieser Busfahrt hin und her. Und der so, ey, den Lappe Dirk, den würde ich mal zu gern kennenlernen, das kann ich mir alles nicht vorstellen. Ich zu ihm gesagt, Marco, hör zu, das ist nicht der Lappe Dirk Bus, Gott sei Dank, wir können hier mal mitfahren. Alles klar. Alle eingestiegen in den Bus, wir haben gesessen, auf einmal gesagt nur, Leute, Pressagbrot! In dem Moment geht die Tür zu, Lappe Dirk steht am Mikrofon und sagt so, Leute, fahren wir heim, das war ein Top-Spiel. Und ich erlebe das Gleiche nochmal. Aber nur, dass ich Magenkrämpfe hatte. Also es war noch schlimmer, weißt du? Und dann kam die ganze Zeit diese Frau und hat gemeint so, was hast du, Magenkrämpfe? Da muss man mal ein Kümmerling trinken. Und ich wollte mich dagegen wehren, es ging nicht. Ich habe Kümmerling gesoffen, Max. Kümmerling auf Magenkrämpfe. Es war das Schlimmste ever. Dann kommen wir irgendwann mitten in der Nacht in Wörth am Main. Könnt ihr googeln, wo das ist? Das ist am Arsch der Welt. Da sagt er, hier müsst ihr raus. So, ja, aber wir wollen noch nach Aschaffenburg. Wir fahren gar nicht nach Aschaffenburg, hier müsst ihr raus. Ciao. Alles klar, die uns irgendwo rausgeschmissen, mein Vater hat uns abgeholt, mitten in der Nacht, furchtbares Erlebnis, 3 Jahre später. Marco hat immer weiter diesen Lappe Dirk verfolgt, das muss man wirklich sagen, Chapeau Marco. Und irgendwann sagt er, Chris, es ist endlich passiert. So, und jetzt könnt ihr gehen auf YouTube und dann gibt er einfach mal einen Lappe ohne Pappe und der hat einen Song gemacht und der heißt Bürsten aus Amerika und ich sehe gerade, er hat noch einen neuen Song gemacht, der heißt Hey Ja. Lappe ohne Pappe und Spaßmaschine heißen die. Und es gibt auch ein Interview mit ihm vom Ballermann TV, direkt vom Bierkönig. Es ist wirklich einfach nur unglaublich. Lappe Dirk, Leute, das ist der Typ, mit dem ich gefahren bin. Und ihr habt wirklich keine Vorstellung, was da passiert ist in diesen 2 Tagen. Das ist das Schlimmste ever. Und genau solche Leute sind das, die da sind. Und das ist für mich der personifizierte Mallorca-Urlauber. Und deswegen hasse ich alles, was sich um diesen Bierkönig dreht. Deswegen kriege ich da sofort Ekelgänsehaut und werde einfach nur, bah, furchtbar. Das Schlimmste, das waren die schlimmsten Reisen meines Lebens jeweils. Sag ich dir, was ist. So, Entschuldigung für diese lange Geschichte. Das musst du raus. Lappe ohne Pappe, Bürste aus Amerika. Kann ich kurz ansingen? Sie lässt sich bürsten, schicken aus Amerika. Ja, wer hätte es gedacht? Wahnsinn. Und, ja, einfach Wahnsinn.
Ey, das ist unfassbar. Die ganze Story ist unfassbar. Der Typ ist unfassbar. Und für mich klingt's wie mein. Also, das ist ja wirklich ein
Albtraum-Szenario. Das wird das Schlimmste für dich. Du hättest dich oder jemanden umgebracht. 100%. Also, das wäre mit dir nicht gegangen.
In keinster Form kann ich das durchstehen. Es gibt für mich kein Szenario in der Welt, wo ich das überlebe.
Ey, Max, ganz ehrlich, soll ich dich irgendwann mal nicht mehr mögen, ne? Gebe ich dir 4 Espresso und dann schicke ich dich mit dem Lappen direkt nach München.
Ey, ich würde dem 500 Euro zahlen. Per PayPal, direkt, wenn er mich rauslässt. Einfach. Aber 500 Euro jetzt sofort, wenn ich am Rasthof rauslässt. Dann würde ich vom Rasthof Würzburg, würde ich eher nach Hause laufen. Nach Aschaffenburg, als dass ich das eine Stunde mitmache. Das kann ich nicht.
Ja, das ist
wirklich. Es gibt Dinge, die sind es mir einfach nicht wert. Nicht, weil das ist auch, da fehlt, es gibt ja so Leute, die können sich das so angucken und die nehmen da, die können das mit dem nötigen Abstand und dem nötigen Humorverständnis sich anschauen. Und da fehlt mir ein Gen. Da bin ich einfach komplett humorbefreit. Da finde ich alles widerlich. Das ist gegen alles, was ich mag, was ich verkörpere, was ich wertschätze, spricht es. Und dieses, das ist ja auch alles dann immer mit so einem ganz krassen Rassismus untermalt.
Ja, absurd.
Du hast ja jetzt vieles auch nicht erzählt, so was ja, da gesagt wurde, aber das ist ja auch alles so unfassbar unterste Gürtellinie die ganze Zeit. Es ist frauenverachtend as fuck. Nicht, dass ich jetzt sage, so, oh, ich habe so eine super weiße Weste mit so was im moralischen Kompass angeht, aber das ist mir zu viel, ey. Das ist halt auch nicht so, das ist ja auch keine Humorebene, sondern das ist einfach nur, das sind alles kleine Nazis und Chauvis. So. Und das ist also ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Diese ganze Geschichte ist so schlimm und ich höre die sehr gerne, weil die witzig ist, weil die dir passiert ist, aber ich bin auch gleichzeitig, habe ich immer so einen Teil in mir, der sich schon so, wo sich der Magen schon krümmt und sagt so, das klingt alles einfach nur nach einem absoluten Horrorszenario. Das gibt's jedes Wochenende in Hülle und Fülle. Ich habe letztens irgendwann eine Story gesehen von einer Freundin von uns, die auch Stewardess ist, die dann auch meinte so, ey, wir fliegen gerade nach Malle und der Erste ist schon so besoffen, dass er nach 30 Minuten seinen Sitzplatz nicht mehr findet. Da dachte ich mir auch so, ey, das kann ich alles einfach nicht glauben. Das ist einfach so das Krasseste, dass es diese Menschen gibt, die so sehr auf dieses Saufen und auf dieses sich komplett aus dem Leben schießen und asozial sein. Also das finde ich irgendwie krass, ja. So, das ist halt die Zielgruppe, von der wir vorhin lange geredet haben. Da habe ich ein totales, das finde ich ganz, ganz seltsam. Aber ey, wenn du da mit Schlagerhits schreibst und denen dann Vollgas, sag ich da. Also da einfach rein. Gerne. Lad mich zum Essen ein von der Kohle.
So, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal ganz kurz dann doch zu dem Thema, der Themen, wegen denen wir heute eigentlich hier versammelt haben, falls du nichts anderes mal auf der Uhr hast. Ich möchte nur eine Sache ganz kurz von weggreifen, denn ich habe dir was nicht erzählt, beziehungsweise ich habe es dir privat erzählt, aber auch noch nicht so richtig. Denn ich war ja, bevor wir jetzt gleich über Once Upon a Time reden, will ich noch mal eine Sekunde mir kurz nehmen und über Yesterday sprechen. Denn ich war ja in Yesterday, dem Film mit dem geilen Trailer. Ich werde gleich ein bisschen mehr über den Film erzählen. Aber vor allem, wo habe ich das geschaut? In der Astor Kino Lounge oder warte mal, Astor Film Lounge. Irgendwie so hieß das auf jeden Fall. Und das war in
war ich auch schon mal in Hamburg, ne?
In Hamburg, ja, ist total schön. Gehst rein, sitzt unten in so einem Liegestuhl in der ersten Reihe, kriegst du dann Essen und dein Popcorn an Tisch gebracht. Ich sag, wie es ist, ich hol's mir lieber selber. Das brauche ich nämlich nicht, weil ich habe gemerkt, das dauert super lang. Dann sitzt du da will ich eigentlich schon Popcorn knabbern, dann kam keiner, ein bisschen genervt alles. Aber die Grundidee ist super und es sieht auch sehr schön aus da. Bisschen zu elitäres Publikum. Ich mag das schon, mit dem Pöbel im Kino zu sitzen, irgendwie auf eine Art, ist mir aufgefallen. Aber gut gemacht von den Räumlichkeiten her. Jetzt wollte ich mir unbedingt Yesterday anschauen. Das ist ein Film von Danny Boyle, in dem es um folgende Situation geht. Es passiert ein junger Musiker versucht erfolgreich zu werden, hat eine Managerin, die in ihn verknallt ist, was er aber nicht versteht. Fährt vor einen Bus. Es passiert irgendetwas, was man übrigens im Film nicht so richtig erklärt bekommt. Kann aber auch sein, dass es daran lag, dass er auf Englisch geschaut habe. Aber mein Freund hat es auch nicht gecheckt. Auf jeden Fall, folgende Situation ist passiert. Er kennt natürlich noch die Beatles, er kennt das alles noch. Alle anderen Menschen auf der Welt kennen die aber nicht. Das bedeutet, die kennen auch nicht die Beatles-Songs. Das bedeutet, die existieren auch nicht im Internet. Es gibt die Beatles quasi nicht. Er kann sich aber noch an die Songs erinnern und singt irgendwie dann seinen Leuten so in einer Runde vor, yo, Yesterday. Sie sagen, Alter, was ist das für ein unglaublicher Song? Und er sagt, das ist Yesterday. Und sie sagen, wann hast du den geschrieben? Der ist nicht von mir, der ist von den Beatles. Wer sind die Beatles? Und dann googelt er Beatles und dann kommen halt nur so Käferbilder. Das ist schon sehr witzig. Dann gibt's halt diesen Moment, wo er irgendwie Ding kennenlernt, hier Ed Sheeran, und Ed Sheeran feiert ihn komplett ab und dann sagt er so, ey, dieses Hey Jude ist schon ganz geil, aber mach doch mal Hey Dude. Es gibt so viele dumm witzige Situationen in dem Film, dass man den wirklich lieb haben kann. Man muss aber auch sagen, leider hat er am Ende und auch zwischendrin so ein bisschen die Kurve nicht bekommen und ist dann so ein bisschen ins Egale abgedriftet mit so einer komischen Liebesstory, was ihn dann leider für mich auch ein bisschen wertlos gemacht hat. Die Grundidee.
Die Gags, die du jetzt gerade erzählt hast, kannte man auch schon leider alle aus dem Trailer.
Genau, das ist der Punkt. Die Grundidee ist gut. Die guten Gags kannte man alle schon aus dem Trailer, beziehungsweise es wurden Sachen einfach oft wiederholt. Es ging dann irgendwie so, ja, er googelt dann halt so, er sitzt mit einem da und sagt so, ja, ist ja wie bei Harry Potter. Und dann sagt die so, was ist Harry Potter? Und er so, wollt ihr mich verarschen? Geht ins Internet, Harry Potter? Und er so, meine Fresse, das gibt's auch nicht. Und er sitzt so irgendwo und bestellt sich eine Pepsi, der kriegt eine Pepsi und sagt, ist eine Pepsi oder eine Cola? Und sie so, was ist Cola? Und das sind halt schon, oder Zigaretten kennt auch keiner. Und das ist so ein Gag, den finde ich schon ganz gut. Der wird halt viermal wiederholt. Und dann denkt man sich so, ja, keine Ahnung. Ist ein lieber Film, ist süß gemeint, ist auch ganz gut gemacht. Ich mag diesen Jack Malik Typen sehr gerne. Himesh Patel heißt der. Und diese Lily James spielt die Hauptrolle der Frau. Die mag ich beide sehr, sehr gerne. Deswegen mochte ich den Film auf eine Art schon. Würde mir wahrscheinlich nicht mehr angucken, denn am Ende hat er mich dann doch nicht genug das wurde mir einfach zu kitschig. Ich hasse das, wenn Filme so kitschig werden am Ende, weil sie nicht wissen, wie sie anders rauskommen aus der Nummer. Das ist auch, Ted, ne? Ich sag dir mal was, Ted. Die ersten 20 Minuten von Ted sind so abartig geil witzig. Ich glaube, es sind die ersten 20 Minuten von Ted. Die fand ich so genial und hinten raus wieder so müllig, finde ich. Der wird irgendwann wieder so egal, weil man immer das Gefühl hat, ein Film braucht so eine größere Idee. Und das lieb ich und deswegen gucke ich gerade so gerne Family Guy, weil die das nicht nehmen. Die haben das nicht. Die nehmen nur die ersten 20 Minuten. Weißt du? Die sagen, komm, machen wir nur den Kram. Den Rest lassen wir einfach weg. Und das finde ich geil. Das hätte ich mal gerne auf Spielfilmlänge. Passiert leider viel zu selten. Wird wahrscheinlich auch seine dramaturgischen Gründe haben, aber am Ende des Tages bin ich halt doch leider ein Quatschtyp.
Ich finde aber, dass das eine gute Hinleitung zu dem Film ist, über den wir jetzt reden, weil der Film jede Norm bricht, die das Kino die letzten 30 Jahre gesehen hat, finde ich. Ich habe heute mit Marek ja gegessen, er war ja auch gestern mit dem Kino.
Ja, genau.
Und Once Upon a Time in Hollywood, den ich ja jetzt schon vor 3 Wochen gesehen habe und du jetzt gestern dann am Premierentag, ist gerade der Film, der, glaube ich, die Menschen spaltet und spalten wird, weil er das unkommerziellste Werk Tarantinos ist mit dem kommerziellsten Cast und der kommerziellsten Aufmachung. Ich würde vielleicht ganz kurz nochmal die Story anschneiden.
Kann ich mal ganz kurz, bevor du die Story anschneidest, habe ich eine Frage. Gehen wir jetzt vielleicht sofort in den Spoiler-Teil? Weil es wird für mich schwierig sein, darüber zu reden und zu spoilern.
Lass mich ganz kurz okay. eine Idee.
Okay.
Ich muss ganz kurz mir auch nochmal jetzt hier mein IMDb, weil ich habe dann 3 Wochen, ich habe ja auch nicht mal alle Namen im Kopf. Also der Film, ich habe es ja schon im Quickie gesagt, geht ja im Großen und Ganzen gibt so ein paar Anlaufpunkte an Hauptfiguren. Die 3 Hauptfiguren sind wahrscheinlich Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, ein Western-Schauspieler, der aber so langsam in die Jahre kommt, der sich so langsam auch verliert, der am Anfang ein sehr, sehr intensives Gespräch hat mit einem Filmproduzenten, der gespielt wird von Al Pacino, womit auch direkt schon klar gemacht wird, heute gibt's viele, oder in dem Film gibt's viele, viele Gaststars, die sich teilweise für 2 Minuten vor die Kamera bitten lassen von Tarantino. Und er besetzt ganz viele Nebenrollen einfach mit großen Namen und großen Stars, die einfach mal ganz kurz auftauchen. Und das ist schon mal alles wieder dieses typische, ich bin Tarantino und ich darf das. Der hat einen Stuntman, Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt. Unfassbar guter Brad Pitt an dieser Stelle, muss man jetzt schon mal sagen. Ist unfassbar. Die spielen beide so am Limit den ganzen Film über. Und der ist so ein bisschen nicht nur sein Stuntman, sondern auch so ein bisschen sein Chauffeur, weil er seinen Führerschein verloren hat durch einen Alkoholexzess. Und der fährt ihn halt immer rum, aber ist auch so ein bisschen sein Buddy, ist aber auch eher sein Angestellter. Das ist ein ganz komisches Verhältnis, was die beiden miteinander pflegen. Und es geht so ein bisschen um die Krise von Rick Dalton und wie er halt eigentlich weitermacht. Weil er sagt halt, also dieser Filmproduzent sagt so, ey, wenn du immer den Bösewicht spielst, dann wirst du irgendwann in den Köpfen der Leute, weil er ständig in irgendwelchen Piloten den Bösewicht spielt, die produziert werden für das Fernsehen, du wirst irgendwann als der Bösewicht dastehen. Und es wirft ihn in eine unfassbare Krise, dass er sich fragt, was ist er eigentlich? Weil er hält sich selber für einen unfassbar guten Schauspieler, der aber nicht so richtig den Anschluss findet. Eine Krise, die wahrscheinlich viele Künstler irgendwie teilen und deswegen auch nachvollziehen können. Und Cliff ist halt super rational, ist auch emotional relativ zurückgestellt, ist aber trotzdem so ein Buddy und verkörpert auch den ganzen Film über dieses Buddy-Ding. Die andere Geschichte dazu ist die von Sharon Tate, die gespielt wird von Margot Robbie, die eigentlich immer nur, die man so ein bisschen, die einzige Verknüpfung zwischen den beiden ist, dass die Nachbarn sind, aber nicht miteinander reden. Also Rick Dalton und Sharon Tate sind Nachbarn und sie lebt da mit Polanski zusammen in ihrem Haus und man kriegt nicht viel über sie gesagt und eher immer nur so Eindrücke von ihr. Man gibt ihr eher immer so schöne Bilder, die eher Sharon Tate würdigen sollen. Aber es gibt keinen wirklich großen Handlungsstrang drumherum. Und immer wieder gibt es Aufblitzer in der Story, die zeigen, dass eigentlich diese ganze Sekte, die hinter Manson steht, die dann sich auch später mit Cliff verkracht und sowas, dass das alles darauf hinausläuft, dass man diesen berühmten Mord an Sharon Tate im Haus von Polanski, dass es darauf hinausläuft im Finale. Das ist das, wovon man als Endkonsument so ein bisschen ausgeht und das ist das, wo einen der Film immer wieder hinschickt. Und ja, ich finde auch ein Spoilerteil ist heute eine sehr wichtige Sache. Wir können aber ganz kurz, bevor wir gleich sagen, Spoiler, 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 können wir ganz kurz vielleicht ein neutrales Urteil geben. Ich habe es ja schon gemacht, deswegen, ich finde, der Film ist auf sehr, 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 sehr vielen Ebenen genial und für mich eine 10 von 10. Nicht, weil ich sage, das ist die beste Story oder das ist das Beste, so, sondern weil der Film alle Regeln der Kinokunst nimmt, einfach wegschmeißt und sagt, das ist jetzt mal was anderes. Und das ist auch geil, weil Tarantino sich nach seiner Formel, die er immer wiederholt hat und auch für sich irgendwie ausgeklügelt hat mit Inglourious Basterds, mit Django und mit Hateful Eight. Und ich war zum Beispiel kein Django-Fan. Dass er jetzt endlich sozusagen einfach mal was gemacht hat, was nicht jeder von ihm erwartet hat. Aber dabei einfach auch einen unfassbaren Cast hat, unfassbare Bilder, unfassbare Schnitte. Die beiden spielen am Limit wirklich, es ist unfassbar. Der ganze Humor, es gibt so viel was Geiles und für mich ist es einfach ein krasses Erlebnis, weil ich in einem Film, wo man ja einfach nach 30 Jahren Filme gucken, Erwartungshaltung hat, das hier einfach nicht mehr sagt, ich erfülle die oder ich gehe den Weg, den ihr erwartet, so, sondern das einfach alles ganz, ganz anders macht und den Film einen überrascht und es ist ein krasses Hate-it-or-love-it-Ding. Auch 3 Wochen danach sage ich immer noch, es ist für mich wirklich eines der Kinoerlebnisse, weil ich einfach mit sperrangelweitem Mund am Ende da saß, als die Credits reinkamen, war so, das war das jetzt? Und deswegen ist das Ding, das ist eine Macht. So, das ist ein ganz starker Film. Ja, und jetzt sagt Chrissy noch sein spoilerfreies Urteil, dann gehen wir in den Spoilerteil und dann möchte ich viel reden.
Für mich ist es erstmal so, dass ich für diese dass diese ganze Charles Manson Nummer, dieser Sharon Tate Mord, diese ganze Polanski Geschichte, das hat mich schon häufiger mal beschäftigt in meinem Leben. Also ich habe mich da schon häufiger mal wieder reingelesen. Das ist so ein Wikipedia-Eintrag, den man sich häufiger mal durchliest. Kennst du das? So, dass du sagst, das muss ich mir nochmal durchlesen, wie das war, warum das war. Dann guckt man sich hier eine Charles Manson-Geschichte an, da mal eine kleine Doku. Und man merkt, ja, irgendwie fasziniert mich dieser Fall. Und der fasziniert mich bis heute. Dann schaue ich den Trailer von Once Upon a Time in Hollywood und sehe Sharon Tate, wie sie sich vorstellt. Und da bin ich ja ausgerastet. Da habe ich gesagt, ich glaube, ich kann es nicht glauben, dass einer meiner Lieblingsregisseure einen Film darüber macht, über eines der Themen einen Film macht, die mich schon immer am meisten fasziniert haben. Das ist natürlich genial. Dann gucke ich mir den Cast an. Margot Robbie. Ich habe gestern gehört von Pat, die mag er gar nicht. Das habe ich schon ein paar Mal von Leuten gehört, dass sie gar nicht mögen. Ich mochte die ja extrem in I, Tonya. Und ich finde die auch, ich finde die übrigens,
lieb I, Tonya.
Finde die auch leider wunderschön. Das ist eine wunderschöne Frau.
Weißt du, was sie hat? Die hat eine unfassbare Eleganz.
Ich finde, ja, sie sieht in diesem Film, sieht die so wundervoll aus, dass ich es nicht glauben kann. Es gibt Szenen mit der, da guckt die einfach nur in die Kamera und lacht. Und ich denke mir so, ja, okay. Diese Szenen hat man aber nicht nur mit ihr, sondern auch mit Brad Pitt, der mit seinen 54 Jahren einfach nur, das ist eine Frechheit, wie der Mann aussieht. Dann noch Leonardo DiCaprio, der einfach, also die beiden spielen sich gegenseitig, also das ist unglaublich, wie gut diese zwei zusammen spielen. Das ist
krass, oder?
Ja, ist irre. Es wird irre. Also schauspielerisch, dann taucht doch Al Pacino auf, Alter. Fuck it. Dann noch Kurt Russell, der leider extrem alt aussieht. Ich habe fast gar nicht.
Auch immer noch gut.
aber auch immer noch gut. Und noch hier dieser Homeland-Dude, der Steve McQueen spielt, der hat kurz die Situation erklärt zwischen Roman Polanski, seiner Frau und ihren Ex-Mann, damit man da ein bisschen checkt, um was es da eigentlich geht. Dann spielt auch hier noch diese die Stranger Things-Mädchen mit, die Robin
spielt, ja.
Robin mit, spielt. Dann spielt noch Michael, diesen Michael Madsen mit, der auch in The Hateful Eight schon mitgespielt hat, den man daher wahrscheinlich noch kennt.
Reservoir Dogs und sowas, genau.
So, dann haben wir, dann haben
berühmte Gesichter.
Also es sind berühmte aktuelle Menschen, also wirklich Schauspieler, die mitspielen. Dann noch das Thema, dass wirklich noch dass es ja alles Leute sind, die es wirklich gab. So, also nicht alle, aber zum Beispiel hier Bruce Lee spielt mit. Und so, also wird gezeigt. Es wird es werden andere Superstars gezeigt. Ich habe es jetzt alles nicht mehr im Kopf, ja. Also wie gesagt, Steve McQueen und eben solche Leute. Es gibt es gibt eine Szene auf der Playboy, in der Playboy Mansion, dann diese ganze LA-Geschichte, das liebe ich alles, so diese Zeit in Hollywood, so das ist für mich, das finde ich einfach geil, also ich muss auch sagen, das hat mich auch, dieser Vibe, den finde ich schon mal geil, so, das finde ich alles sehr, sehr gut, dann gucke ich mir diesen Film an, der super unkonventionell erzählt wird, also von der Erzählart und Weise sehr, sehr unkonventionell ist, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich finde die schauspielerische Leistung immer anders. Ich bin aus dem Film rausgegangen, habe den einmal gesehen, auf Englisch, ohne Untertitel, komme raus und guck mich um und sag zu den Leuten, mit denen ich drin war, zu den fünf Freunden, und sag euch mal, wie es ist. Ich weiß nicht, wie ich fühlen soll. Aber ich fühle mich gerade noch nicht gut. Das waren krasse schauspielerische Leistungen, geile Bilder, gute Szenen auch. Aber wenn du mich fragst, wie der Film war, weiß ich nicht. Und das fand ich interessant, dass alle, das waren alles Leute, die eine gute Meinung haben. David war dabei, Julia war dabei, Marek war dabei, Pat war dabei. Und alle gucken mich an und sagen, ich weiß auch nicht. Und das fand ich erstaunlich. Und das ist eigentlich fast schon wieder ein positives Zeichen. Allerdings muss ich sagen, dass er mich dann halt auch doch nicht genug abgeholt hat, storymäßig und vor allem dann, wie es dann ausgegangen ist. Vielleicht, das ist was Hartes zu sagen, war ich enttäuscht davon, wie es ausgegangen ist. Kann sein. Vielleicht in manchen Szenen haben mich auf jeden Fall, zur Story muss ich ja nichts mehr sagen, in manchen Szenen hat mich auf jeden Fall auch so ein bisschen dieser, was Tarantino ganz gerne macht, ist, er baut eine Riesenspannung auf und dann lässt er die einfach so verpuffen. Das fand ich stellenweise cool. Aber wenn dann der Moment kam, wo es verpufft, also ich fand's bis zu dem Moment cool, also diese Spannung aufbau, richtig geil, richtig geil, richtig geil. Und dann kam der Moment, dann ist es verpufft, dann war ich so, pff, lame. Jetzt ist es lame. Und das hat mich genervt. Und was mich auch noch genervt hat, waren so zwei, drei Momente, wo ich das Gefühl hatte, das sind jetzt so Tarantino-Best-of-Szenen. Also einmal hier, wie er die Nazis mit dem Flammenwerfer platt macht, das ist natürlich eine geile Szene, ist witzig, aber da habe ich sofort das Gefühl, das erinnert mich jetzt an Tarantino schon immer.
Ja, weil er sich doch einfach mit Absichten im Film auch selber zitiert. Das ist doch ein Stilmittel. Das macht er doch ständig. Der Film ist doch voll mit eigenen Zitaten. Auch diese Szene im Pool und sowas am Ende. Das ist doch alles ein krasses Zitat an sich selber. Ein Kill Bill-Zitat zum Beispiel.
Okay. Ja, wie gesagt, vielleicht, und das meine ich halt, vielleicht ist es die, vielleicht gibt es da noch eine zweite Ebene, die ich noch sehen muss bei ein paar Sachen. Und deswegen habe ich auch gestern gesagt, ich habe ein Riesenproblem, dass ich heute darüber sprechen muss. Das habe ich ich habe es gestern schon gesagt, ich meine, es ist für mich ein Riesenproblem, dass ich morgen über diesen Film sprechen muss, weil ich das Gefühl habe, ich habe noch keine Meinung. Und das passiert mir ganz, also das passiert mir nie, das ist mir noch nie passiert, dass ich aus dem Film gegangen bin und gesagt habe, ich weiß wirklich gar nichts. Und das ist für mich gerade ein Riesenproblem. Deswegen kann ich dir leider meine Meinung zum Film nicht sagen, Max. Ich kann dir nur sagen, dass ich, was ich auf jeden Fall gut fand, und das war Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Die fand ich einfach nur unfassbar krass. Da gab es geile Szenen mit den beiden. Es gab generell geile Szenen. Geiler Look, viele geile Bilder, extrem gut. Ich habe mich über viele Gesichter sehr gefreut in diesem Film. Das war auf jeden Fall alles sehr, sehr positiv. Alter, diese Szene, wie Leonardo DiCaprio diesen Kater hat und ans Set kommt, das ist so krass, Alter. Das ist so eine geile Szene. Oder wie sie zusammen diese Sachen sich anschauen, die er mal gedreht hat. So, das ist auch so großartig. Also ich mag sehr, sehr viele Szenen extrem gerne. Weißt du, wie der Film auf mich wirkt? Wie das Album Jesus von Kanye West? Denn es hatte auch ganz viele geile Elemente und ich habe ganz lange gebraucht, bis ich das große Ganze gecheckt habe und als ein ganzes Werk verstanden habe. So, es war für mich immer eine Ansammlung von, es sieht aus wie ein Tumblr voll von geilen Sachen und dann totalen Brüchen irgendwann zwischendrin, wo man sich denkt, what, was ist denn jetzt gerade los? Also er spielt mit so vielen Stilmitteln, dass ich es ganz schön wirr finde. Aber das ist nach einmal schauen zu schwer zu verstehen. War es zumindest für mich gestern Abend um 22 Uhr im Kinopolis Aschaffenburg. Wie gesagt, ich werde nochmal schauen, ich werde nochmal mit Untertiteln schauen und dann gibt es wahrscheinlich nochmal
nach. Kann man noch auf Deutsch gucken.
Kann man auch auf das Deutsch schauen. Da gibt's noch mal ein, da gibt's von mir noch mal ein Urteil nachgesteckt. Ich, ja, das ist alles, was ich zu diesem Zeitpunkt ohne Spoiler dazu sagen kann. So geht's aber vielen. Also ich habe wirklich schon mit ein paar Leuten geredet, die waren, das waren viele so. Ich habe noch den Post in der Autokino-Gruppe noch nicht im Blick, aber ja.
Wir gehen in den Spoiler-Teil. Weil okay. Ich habe heute Morgen das Gespräch ja schon mal geführt mit Marek im Endeffekt, der ja auch, der kam da hin und sagte so, ich habe den Film gestern Abend gesehen und ich weiß es nicht. Aber es war so ein positives weiß es nicht, weil er sagt so, ey, eigentlich, und dann sage ich, und dann sagst du irgendwann so, ja, für mich schon eine 9 von 10. Und dann sage ich, ja, dann hast du doch eine positive Meinung. Und dann sagt er, ja, die habe ich schon, aber der Film lebt doch nicht davon, dass er so eine geile Story erzählt. Sag ich, nee, das tut er nicht. Natürlich tut er das nicht. Die Story ist banal. Das ist aber das gleiche Ding, das ist halt immer der Anspruch, mit was ich drangehe. Ich glaube, der Film ist wie dieses Haus von dieser Frau, die mal, als ihr Mann tot war, gedacht hat, der Geist spukt durchs Haus und sie hat dieses Haus immer größer gemacht und hat überall Türen hingebaut, die ins Nichts führen. Und dieser Film führt ja unentwegt ins Nichts. Dieser Film geht ja immer an deine Erwartungshaltung dran. Zum Beispiel die Polanski-Szene mit, ich gehe jetzt mal in kleine Szenen dran. Zum Beispiel dieser Typ, wenn Tim Ross auf der Playboy-Party dasteht und erzählt die Geschichte und sagt so, ja, der Typ, ne, der rennt dir schon seit Jahren hinterher und du denkst, ah, das wird bestimmt ein Handlungsstrang. Der Typ wird bestimmt irgendwie, die werden irgendwie ein Problem bekommen. Nein. Du hast diese Szene, wenn Brad Pitt auf dem Dach steht, die Antenne anbringt, sich sein Hemd auszieht, und du siehst, dass Sharon Tate drüben im anderen Haus ist. Du denkst so, oh, da gibt's gleich bestimmt Blickkontakt. Bestimmt passiert irgendwas. Nein, passiert nicht. Passiert gar nichts. Und der Film macht das die ganze Zeit. Der Film ist unentwegt dabei, dir einfach nur zu sagen, du hast eine Erwartungshaltung, die gibt's aber hier nicht. Das ist nicht, der Film ist kein einziges Mal das, wo du denkst, er geht da lang. Und deswegen ist es ja so krass und deswegen ist es auch im ersten Moment meiner Meinung nach ein Problem als Zuschauer, weil er dir vor den Kopf stößt, weil du dir jetzt mal, ja, aber warum machst du denn nicht, was ich mir jetzt wünsche? Warum machst du denn nicht, was ich von dir erwarte? Du, diese Szene, die er aufbaut, wenn Cliff dieses Mädchen in diesen Dings, in dieses verlassene Set bringt, dieses diesem Typen gehört, und er dann zu dieser Tür geht und da klopft.
Okay, ja genau. Die Ranch-Szene ist für mich auch da, also das ist für mich auch das war für mich im Endeffekt der Gipfel von diesem ganzen Aufbauschen. Also ich finde diese Szene so genial, weil sie, also ich finde sie so genial bis zu dem Moment, wo der Typ sich umdreht und dann wirklich einfach nur FBI glotzen und pennen will und nappt. So, das, aber
das ist doch genial.
Ja, beides. Es war beides für mich, weil auf der einen Seite fand ich es genial, auf der anderen Seite war mir der Trick dann irgendwann vielleicht, weiß ich, schwer zu sagen. Ich war enttäuscht als Zuschauer, vielleicht ist es genial. Ja, genau, das ist es. Man wird vom Kopf gestoßen, man ist enttäuscht als Zuschauer. Das ist vielleicht dann der Trick von Quentin Tarantino und er denkt sich, ja genau das will er erreichen, um ja, unkonventionell zu sein. Und das finde ich auch okay, das finde ich auch witzig. Ich fand es auch witzig. Ganz schwer zu sagen, was mich daran so gestört hat. In dem Moment hat es mich halt irgendwie auf eine Art gestört. Und aber die Szene bis dahin ist ja wirklich genial. Also mal ganz von abgesehen, ob er jetzt FBI klotzt oder ob er tot da liegt, das ist ja völlig egal. Es ist auf jeden Fall eine großartige Szene. Wie sie gespielt ist, wie es großartig. Danach noch die Szene mit dem Reifen, auch großartig.
Wie dem Typ einfach in die Fresse schlägt. Keine Ahnung. Der Gipfel dieses ganzen Wahllosen ist ja dann das Finale. Und das Finale ist ja einfach nur komplett behindert. Also da geht ja gar nichts mehr. Die bauen das ja so auf, in dem Moment, wo halt dieser Cut kommt und sie sagen so, dass sie in Italien Filme gedreht haben, sie kommen wieder und dann werden ja so diese Uhrzeiten aufgelistet und du denkst, okay, jetzt laufen wir auf was hinaus, jetzt gehen wir, weil der Film verfolgt ja eh kein richtiges Ziel. es geht so ein bisschen um diese Krise von Rick Dalton, aber man hat trotzdem nicht das Gefühl, dass das jetzt hier so unfassbar groß behandelt wird. Dieser Film schickt dich ja einfach nur ganz viele Moods rein und gibt dir am Ende einfach nur irgendwie eine Aneinanderreihung von guten Szenen, die aber alle irgendwie nur so ein bisschen zusammenhängend sind und die nicht so eine große gesamte Geschichte erzählen, sondern er gibt dir total viel Moods. Diese ganzen Sharon Tate-Szenen sind ja alle einfach nur Moods. Er zeigt sie immer nur, wie sie irgendwie tanzt oder ein bisschen was sagt oder wie sie sich im Kino ihren eigenen Film anguckt, was eine wunderschöne Szene ist im Übrigen. Die ist richtig, richtig toll. Aber der Film macht ja die ganze Zeit mit dir so, ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, eigentlich schickt er dich nur wie durch so einen hübschen Tumblr und sowas und zeigt dir mal da was. Und dann gibt es diese unfassbare Szene, Top 3 Szenen 2019, wenn Rick Dalton mit dem Kind zusammen diese Rolle spielt und unfassbar. Leonardo DiCaprio abliefert auf zwei Ebenen, was fast für mich, das ist fast für mich genial, das ist pure Genialität, die da stattfindet.
Ey, Leonardo, weil das DiCaprio ist schauspielerisch
unglaublich. Also da ist einfach wieder klar geworden, warum DiCaprio einfach einer der krassen Schauspieler ist, die dieser Scheißplanet hat. Da liefert der so absurd heftig ab und Tarantino setzt diese Szene auch so krass um, dass ich wirklich, wenn ich jetzt davon rede, dass ich ein Tränchen im Auge habe, weil ich sie so gut fand. Und das ist alles einfach so ausgecheckt, aber es läuft halt auf nichts Großes hinaus. Aber dann ist auch muss immer alles auf was Großes hinauslaufen. Ich meine, wir haben am Ende halt diese Szene, die im Endeffekt ein Paralleluniversum dazu aufmacht und Tarantino, der ja einfach Sharon Tate in diesem Film die ganze Zeit irgendwie Tribut zollen will und will sagen, ey, dass du von uns gegangen bist und wie du von uns gegangen bist, das ist einfach nur schlimm und ich schreibe dir jetzt das Ende, was du verdient hättest. Ich schreibe dir das Happy End, was du nie hattest. Das ist ja so ein bisschen, was er am Ende macht. Er gibt dieses völlig absurde Szenario, in dem halt Brad Pitt einfach da mit seiner komischen LSD-Zigarette, die im Übrigen auch keinen wirklichen Zweck in diesem Film erfüllt, auch in der Szene nicht wirklich, gibt dir diesen total übertriebenen Quatsch, wo auch, Marek hat es vorhin gesagt, wo er einfach dreimal zu viel in die Fresse schlägt, der einen Frau und so. Und das alles auf so eine fast schon Comic-Relief-mäßige Treppe stellt und dann am Ende mit diesem schönen Finale rauszugehen, wo sich halt alle irgendwie begegnen.
Der beste
und
dann, Satz, ja, sorry für die Unterbrechung, du hast gerade so schön. Ja, du machst das super, sorry, weiter.
Mit dieser wenn er in die Sprechanlage geht und das alles ja dann so ein viel zu, ist ja ein viel zu großes Happy End und auch gerade, das ist ja gerade noch passiert und auch keiner wird belangt, dass er mit dem Flammenwerfer diese Alte noch in den Pool abfackelt und sowas, sondern das ist für alle einfach nur so, es wird irgendwie alles so Happy End 70er-mäßig hingenommen und da geht der Weg, ich finde, da gibt's Parallelen zu Stranger Things, weil Stranger Things auch was macht, Stranger Things benutzt ja auch in seiner Machart Elemente, das ist ja nicht nur 80er angelehnt im Inhalt, sondern es ist ja auch 80er-mäßig angelehnt in die Umsetzung, weil die Geschichte von Stranger Things ist A, nie so gut wie immer alle tun. Die Geschichte von Stranger Things ist relativ simpel und schon tausendmal gesehen worden, aber einfach gut umgesetzt. Und B, machen sie ja auch ganz viel so naive Moves, die man in den 80ern gemacht hat und die du heute in der Serie ja gar nicht mehr hast, so wie dieses, ja, die Russen haben sich eine Station unter das Einkaufszentrum gebaut, okay. Und da gibt's ja so ein paar Sachen von. Und da ist es ja auch so, dass der Film so Strukturen aufgreift und Sachen macht, die du eigentlich gar nicht mehr heute machst. So dieses Finale, mal unabhängig davon, dass es einen realen Kontext hat oder sowas, aber das machst du ja gar nicht mehr. Du gehst ja gar nicht mehr so einen naiven Weg. Er geht ja für seine Verhältnisse fast kindlich aus diesem Film raus. Auch wenn die Szene brutal ist, aber das ist Bugs Bunny-Scheiße. So, aber das ist halt geil. Guck mal, wir denken alle die ganze Zeit, so Charles Manson, das wird ein Riesending in dem Film. Und dann taucht Charles Manson auf und es ist scheißegal, dass er auftaucht. Das ist einfach, das passiert, er geht da ganz kurz hinter in diesen Hof und du siehst ihn nie wieder und du hörst auch nie wieder was von ihm. Weil es kackegal ist. Und das finde ich einfach großartig und dafür vergötter ich diesen Film, weil er mir ein gutes Gefühl gibt. Er mit einer gewissen Naivität, die ich schon lange nicht mehr im Kino gesehen habe, versorgt, mir unfassbare Schauspieler gibt, Moods gibt und weil er mich die ganze Zeit in die Irre führt. Und das ist was ich ihm auf einer anderen Ebene noch hoch anrechne, weil all die Tarantino-Fans, die letzten Jahre immer bekommen haben, was sie wollten mit Inglourious Basterds und Co., die halt immer auch so ein bisschen die dummen Leute, die dann gedacht haben, ja, es gibt so Pulp Fiction, so ein krasser Film, ey. Und die kapieren das, die werden alle nicht kapieren, was da passiert. Und dafür gebe ich dem Film nochmal zusätzlich Kudos, weil das einfach nicht der Film ist, den die Masse da draußen gebräucht hätte. Und das ist ein super mutiger Move, weil das ist ein richtiges Hate-it-or-love-it-Ding. Ich glaube, dass du den auch noch auf jeden Fall lieben wirst. Ich verstehe, wenn der Moment braucht. Ich war einfach vielleicht einfach in einem guten Mut, als ich den gesehen habe vor 3 Wochen und war direkt so, ja, das ist es. Das ist das Kinoerlebnis des Jahres. Weil das einfach so viele Normen bricht und weil das in der Inszenierung so geil ist und weil diese Schauspieler einfach, weil ein Brad Pitt hat die letzten Jahre auch ein bisschen Scheiße fressen müssen und der liefert so ab und ist immer noch so eine Drecksau, dass ich einfach, das hat mich auch zusätzlich glücklich gemacht. Weil es gab so einen Zeitpunkt, da hat man gesagt, ist die Ära Brad Pitt vorbei und so, hier in so Klatschzeitungen und sowas, weil er sich von seiner Frau getrennt hat hier und so. Und das war ja alles nicht so geil. Und der kommt wieder mit DiCaprio zusammen und sie tun so, als hätten sie nie was anderes in ihrem Scheißleben gemacht. Da ist so sehr viel drin, was ich einfach gut finde. Und keine Ahnung, ich bin wirklich, weil man hört es immer noch, auch 3 Wochen danach bin ich immer noch so, mein Gott, ist das einfach gut. Mein Gott, ist das ein guter Film.
Ja, das freut mich auch. Also das freut mich wirklich. Du hast schön über den Film gesprochen. Hat mir wieder Lust gemacht, den nochmal zu schauen. Und also gehen wir mal davon weg, wie ich den Film fand und was mich da irritiert hat oder sonst irgendwas. Gehen wir mal dahin lieber, dass man sagt, was waren das für geile Szenen und was für geile schauspielerische Leistungen. Also für mich eine unfassbare Szene, du hast ja schon eine Szene angesprochen mit dem Kind, war die, wo ich sehr gelacht habe. Die Szenen waren einmal die, wie Leonardo DiCaprio in seiner Küche steht. Und man denkt ja, bis die alle tot sind oder bis der Kampf halt so am Laufen ist, denkt man ja ganz lange, die gehen zu Sharon Tate und bringen die um. Natürlich, weil das ist die Story in real life. Aber das tun sie ja nicht. Sie gehen ja eben, sie schleichen ums Haus und irgendwann wird klar, oh, die gehen in das Haus. Irgendwann wird das klar und dann denkt man sich so, ah, okay, sie machen es komplett anders, alles klar. Und da war ich in dem Moment leider so ein bisschen so, ah, scheiße, ich hätte mir die richtige Story gewünscht. Das war leider, ich hätte mir gerne was, aber das ist natürlich nicht die Aufgabe von Tarantino. So, aber dann geht diese, und dann steht Brad Pitt da, wie die sich erstmal wie die erstmal lachen, sich gegenüberstehen, der eine mit der Waffe, der andere mit seiner Kippe und wie der den erstmal auslacht, das ist das Geilste und dann sagt er zu ihm so, ey, ich kenn dich und er sagt so, I'm the devil und er überlegt sich und sagt so, no, it was something dumber like Tex. Ey, das war für mich das Beste. Da bin ich wirklich aus dem Stuhl gekippt. Also da, wie er da einfach, das war die großartigste Szene von Brad Pitt. Dann die Szene von Leonardo DiCaprio kurz vorher, wie er sich noch seinen Frozen Margarita macht, mit diesem riesen Messbecher, auf einmal merkt, so mit seinem Mixbecher, merkt, da draußen ist was los, da draußen ist ein lauter Motor auf seiner Privatstraße. Und dann rausgeht und die einfach nur zusammenbrüllt, dass sie sich verpissen sollen. Großartige Szene. Also da waren schon sehr, sehr viele richtig geile Szenen dabei und also diese Szene am Ende wieder gekämpft wurde, das war natürlich einfach generell, das war ja der Tarantino, also
wie das war halt so Kill Bill, ne? Das war, da waren, also diese Szene, wenn sie da im Pool hängt, das ist schon auch ein Kill Bill Zitat, so, wenn die nicht mehr weiß, wo sie hin soll und so. Das, also so habe ich das zumindest verstanden. Der Marek hat das auch so verstanden ja. Und eine Freundin von mir hat das auch noch so verstanden, die den auch jetzt gesehen hat. Also das, ich glaube, da kann man schon, wenn man will, kann man da sehr, sehr viel Zusammenhänge aufbauen. So, in so eine Richtung.
Genau, also wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele tolle Szenen und wie dann Sharon Tate auch am Ende dann rausläuft, dann gehen sie in dieses Haus rein und auch dieses Gespräch, was ja dann so das Finale ist, wo er dann so dasteht und dann kommt der Ex-Mann, glaube ich, von Sharon Tate so an die Tür gelaufen und sagt so, hey, du bist doch unser Nachbar, was war da los? Und er sagt so, ja, da sind ein paar Leute gekommen und er sagt, oh shit, Mann, das klingt richtig übel. Ja, das war richtig übel. Und seine Frau liegt noch immer verstört übrigens in der Wohnung. Und er sagt so, ja, wie hast du die umgebracht? Ja, ich hatte noch den Flammenwerfer. Und er sagt so, aus dem Film? Ja, genau, aus dem Film, den hatte ich noch da. Nein, oder? Ja, doch, den hatte ich noch. Dann so, und damit hast du sie gegrillt, ja? Oh, no shit, man. Okay, willst du was trinken? Und dann erzählt er das Gleiche nochmal Sharon über die Fernsprechanlage. Und dann gehen sie zusammen rein und trinken einfach noch rein. Und da habe ich gedacht, ey, das kann ich nicht glauben, wie entspannt diese Situation sich jetzt, wie sich die Situation entspannt hat. Und das mochte ich alles sehr.
Ja, das ist halt diese Naivität, diese 70er-Naivität, das ist halt geil.
Das mochte ich alles sehr. Ich hätte mir natürlich, ich habe mir halt ein bisschen mehr Charles Manson, ich habe mir den Film einfach anders, meine Vorstellungen waren andere und das ist ja immer das große Problem.
Schon, ja. Ich habe dir das schon vor 3 Wochen gesagt, weil ich habe ja immer drauf geachtet, was du sagst und ich wusste genau, dass das so sein wird, dass du natürlich diese Erwartungshaltung hast und dass du natürlich diese Enttäuschung haben wirst, aber ich finde, das ist ja das Gemeine daran, dass der Film ja auch schon mit den Trailern und sowas nicht viel uns sagt, aber uns ja trotzdem einfach, ne, also so wie er auch im Film immer wieder Erwartungen setzt und sie nicht einhält und sagt so, yo, da könnte, guck mal, Charles Manson, der ist völlig scheißegal in dem Film.
Ja, auch diese Story, dass das irgendwie sein Stunt-Double ist und so, das wird irgendwie so aufgebauscht im Trailer, das spielt ja eigentlich gar keine Rolle, sind einfach nur zwei Dudes.
Egal.
So, also das hätte auch sein Bruder sein können oder sein Kollege oder sein Fahrer oder so, das ist...
Ey, storymäßig ist der Film auch jetzt nicht die Leistung, der Film ist nicht für mich so krass, weil das so eine geile Story ist. Die Story ist scheiße. Die ist scheißegal. Aber alle Wege, die der geht und nicht geht, alle Möglichkeiten, die der nicht nutzt, all das macht den Film für mich so unfassbar unique. So. Ich finde das einfach erfrischend, dass wir in einen Film gehen, von dem wir was anderes erwarten. Wir gehen raus und sagen so, wow, das war einfach kompletter Nonsens.
Aber also, ja, also keine Frage, man geht in... Weißt du, was mein Problem ist? Dass es ganz wenige Leute gibt, die solche Filme machen. Die Möglichkeiten haben wie in Quentin Tarantino. Weil der kann machen, was er will, kriegt noch den geilsten Cast der Welt und es ist alles gar kein Problem. Es sieht alles super aus. Es ist, der Typ lebt ja im Luxus, so. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Der hat alles, was es braucht, um einen geilen Film zu machen, wie er ihn sich vorstellt. So, das Problem ist, der liefert ja nur alle 5 Jahre einen Film ab. Dann freut man sich da extrem natürlich drauf und man weiß, yo, das ist jetzt mein Tarantino für die nächsten 5 Jahre. Das ist so ein bisschen wie Fußballsaison so. Wenn das eine Spiel gegen Real Madrid halt scheiße ist, war das ganze Jahr am Arsch, fußballmäßig, da hätte man sich alles sparen können. Ich denke mir halt so, ey, das war ein geiler Film. Ich bin auch dabei, Marek, dass ich sage, das ist eine 9 von 10, weil ich habe so viel Liebe für diesen Film, für die Details des Films. Die große Story, von der war ich leider ein bisschen enttäuscht, aber ich guck mir den einfach auch nochmal an. So, dass manche Sachen brauchen eben auch ihre Zeit. Und ich bin nicht enttäuscht vom Film. Wie gesagt, ich weiß einfach nur noch nicht, wie ich mich fühlen soll. Und das ist, glaube ich, das ist alles, aber das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist ja auch, der Film hat mich heute ganz auch beschäftigt. Ich habe mir noch heute Morgen bei der Arbeit habe ich mir noch ein bisschen den Soundtrack angehört nochmal, habe noch ein bisschen über diese einzelnen Szenen nachgedacht und die kamen alle so wie Traumsequenzen kamen die nochmal hoch. Und dann kommen so ganz viele Sachen, wo ich mir denke, ey, diese Szene, wie er diese Kinderschauspielerin kennenlernt, diese Szene, dann diese Szene.
Aber die liefert halt auch so heftig.
Ja, die ist brutal. Ja. Dann noch die Szene mit dem Kind an sich. Dann, also so viele Dinge da drin. Ich muss sagen, diese Sharon Tate-Geschichte im Kino, die ist mega schön. Ich habe die gestern nicht so genossen. Das kann aber auch an mir gestern Abend gelegen haben. Ich glaube, am Ende des Tages, krasser Film, sehr viel keiner kann sagen, dass der Film scheiße ist. Das ist mal das, also wer das sagt, hat gar keinen Plan. Alleine wegen Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, weil die beiden einfach in diesem Film so krass sind.
Wenn es da nicht nächstes Jahr Oscars
hat. Wollte ich gerade sagen, also das ist für mich nur von Leonardo DiCaprio ist das eine Oscar-reife.
Aber auch von Pitt, finde ich.
Ja,
ich finde beide so gut.
Absolut, einfach. Absolut.
Klar, DiCaprio geht halt nochmal diesen Schritt weiter mit dieser Szene, die ich vorhin genannt habe und sowas, ne? Der liefert halt wieder übelst ab, aber ich finde auch Brad Pitt, ey, ich habe selten einen besseren Brad Pitt gesehen. Ich weiß nicht, was meine Lieblingsrolle ist von Brad Pitt, aber ich glaube, für mich ist das Top 3 von ihm. So. Wahrscheinlich vielleicht sogar Top 1 neben Tyler Durden.
Ich fand den Snatch ziemlich krass, auch noch. Also, aber. Und tatsächlich auch in Ocean's 11 liebe ich ja, aber das ist ja für mich ein anderes Thema, ne? Habe ich aber auch seit 10 Jahren nicht mehr geguckt. Ich mag die, dass es so eigensinnig ist, und ich muss mich einfach nochmal, ich muss mir den Film nochmal anschauen. Und ich bin unfassbar geflasht von Leonardo DiCaprio und Brad Pitt. Was heißt geflasht? Das ist so, man hat ja von den beiden diesen Anspruch, und wenn so ein Anspruch immer wieder bestätigt wird, das ist schon was, ich muss sagen, das ist sowas Geiles. Man hat mir das Gefühl, ihr zwei, ihr seid richtig geile Ficker. Ihr seid richtige Macker, Alter. Leo ist so ein richtiger Macker. Der geht wohin, und der fickt alle an die Wand. So, der geht in jede Szene rein und ist, der weiß genau, wann er sein Maul zu halten hat, wann er übertrieben sein muss, wann er, also das ist wirklich unfassbar. Diese Szene, die, wie er, also wie er sich, wie er Scheiße spielt mit diesem anderen Typen in dieser Taverne, dann in den Wohnwagen geht und ausrastet, weil er am Vorabend zu viel gesoffen hat und sich deswegen nicht mehr seinen Text merken konnte. Das ist wirklich richtig krass, Mann. Das ist, jetzt mal ohne Scheiß, das ist richtig krass. Das fand ich auch besser als Revenant, Alter. Weil es einfach viel mehr Facetten gezeigt hat. Unfassbar. Ja.
Man gibt halt selten das Filme, wo man drauf guckt und denkt so, boah, Schauspieler da gerade gut. Mhm. Also meistens nimmt man die Szenen einfach, die im Film passieren, so hin.
Ja.
So, wenn wir jetzt, nehmen wir so einen stupiden Film wie, was weiß ich, S. Und dann guckst du drauf und sagst, ja, die machen das alle cool. Aber das sagst du halt hinterher so. Aber es gibt so Filme, da ist die Schauspielerleistung so auffällig gut in dem Moment. Und so war es halt bei dem Film, dass ich mir zwei, drei Mal dachte, boah, ja, ihr kranken Hunde.
Ey, es gibt halt drei Dinge, finde ich. Ich finde, einmal merkt man es, wenn jemand nicht schauspielen kann. Das merkt man relativ schnell. Also wenn es jemand gar nicht kann, ist es sehr offensichtlich. Wenn jemand Schauspieler oder gut Schauspieler, dann ist es meistens einfach nur, ja, das ist ja auch ein Zeichen davon, dass es gute Schauspielerei ist, wenn du dir was anschaust und es wirkt auf dich wie eine normale Szene und du nicht darüber nachdenkst, weil es einfach so echt wirkt. Und dann gibt es natürlich noch die Situation, wie wir es erlebt haben, wenn jemand so krass ist, wenn er jemanden zum Beispiel einen total Exzentriker spielen muss, natürlich immer einfacher, dann auch eine große, ich glaube, dann ist es auch immer geiler, weil dann kannst du irgendwie besonderer nochmal schauspielern, wenn jemand so ein Typ spielt, der in sich auch zerrissen ist oder so, als wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie Frau Merkel spielen musst, ne? Das ist, glaube ich, dann einfach nicht so spannend, aber den Typen, den er da spielen musste, das hat der so genial gemacht und diesen Typen muss er ja nicht nur spielen, er muss ja noch verschiedene Rollen dieses Typen spielen, das war schon großartig. Habe ich sehr geliebt. Leonardo DiCaprio, unfassbarer Mann. Steh ich drauf. Finde ich einfach nur, wie der sich vom Teenie-Idol zum, also keine Ahnung, der hatte einfach keine schlechte Phase wahrscheinlich. Das ist unglaublich. Boah.
Das ist echt krass bei dem. Wie der so aus dieser ganzen Romeo und Julia, The Beach Nummer zu Titanic. Ne, und dann irgendwann so einfach einer der besten Schauspieler, die es gibt. So hin. Also mit den ganzen, diese Nolan-Geschichte, dann Shutter Island und sowas. Das waren ja alles so Dinge, die dann so. Und dann kam Revenant, man war so, boah.
Ja.
Und
jetzt ist der. Aber dann hat er auch noch Wolf of Wall Street gemacht, der krass war.
Stimmt.
Also der hat auch noch so viele krasse Filme gemacht. Also der Typ ist, ich habe mir neulich nochmal durchgeguckt, was der alles gemacht hat. Das glaubt man fast nicht. Weil in jedem Film auch unfassbar abgeliefert hat. Unfassbar. Ja. Der hat ein sehr starkes Spiel, das finde ich immer gut. Das hat ja auch, zum Beispiel, das mag ich ja auch an Matthew, den ich gerne in so einem Film dann auch nochmal gesehen hätte, zum Beispiel. Weil das wäre auch ein Film für den gewesen. Da habe ich mich auch ein bisschen, auf sowas hoffe ich immer, dass der nochmal in so einem Film jetzt bald nochmal auftaucht. Das finde ich geil. Weil der hätte so geil irgendeinen Dude spielen können. Ach, egal. Lieb diesen Film, der Film ist wahnsinnig sexy. Der Film ist wahnsinnig zum Lachen und gleichzeitig ist er auch ein bisschen gruselig und das mag ich alles.
Aber der Film ist nie, bis auf die Schlussszene, nie drüber. Es gibt keine Explosion in dem Film, es gibt keine Sexszene in dem Film. Das ist dem Marek vorhin aufgefallen. Der meinte so, der Film hat Hollywood im Titel und der ist so wenig Hollywood an vielen Stellen. Das stimmt halt auch, ne? Das ist auch ganz geil. Das sind alles so Kleinigkeiten, da kann man sich immer fragen, wollte der Regisseur das oder ist das dann einfach so passiert? Aber es ist zumindest auffällig, dass es passiert. Und ich finde, dann kann man da auch mal ganz kurz drüber quatschen, weil ich das einfach irgendwie, oder das wertschätzen in dem Moment, weil, ey, das ist heute auch nicht mehr so üblich. Und auch bei einem Tarantino-Film, die immer voll mit Gewalt sind oder mit irgendwelchen Sexszenen oder halt mit irgendwelchen sehr sexuellen Szenen, geht der Film ja stellenweise einen sehr, 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 sehr unschuldigen Weg. Also selbst diese Playboy-Menschen-Szene, die ist ja harmlos.
Ja.
Das ist so geil, wenn Tim Roth da oben steht und so abfällig noch redet und so und da runter guckt. Und man muss auch mal, was ich ja auch sehr liebe, ist die Cliff versus Bruce Lee-Szene. Die finde ich hilarious, Alter, wenn er den in diese Autotür reinschmeißt und die Alte den eh so hasst, weil auch dass seine Geschichte nicht erzählt wird. Dass man immer nur dieser Brocken bekommt, dass er anscheinend seine Frau umgebracht hat und dann sieht man die auf dem Boot hocken und du weißt nie, ob's stimmt. Das ist doch das Gemein. Der Film ist so gemein zu dir, weil er einfach auch die ganze Zeit so, yo, Was denn jetzt eigentlich mit Cliff? Scheißegal, was mit Cliff war. Film ist zu Ende. Wow. Okay. Danke.
Ja, das stimmt. Ja, ach, großartiger Film. Bin gespannt, wie er mir beim zweiten Mal gefällt. Aber, ja. Ja, es ist schwer für mich jetzt da so rauszugehen, weil ich würde gerne auch jetzt einfach nochmal eine schöne Rede darüber halten, aber ich bin einfach noch innerlich zu verwirrt und das ist vielleicht auch schon ein großes Lob. Guckt euch den auf jeden Fall an, das lohnt sich und geht die Woche noch in Toy Story, denn das muss ich auch noch irgendwann machen, ich weiß gar nicht wann, freue ich mich aber schon sehr drauf. Den habe ich auch noch vor mir, geil.
Zwei besten Filme des Jahres einfach an einem Tag angelaufen, na gut.
Ja. Machst du gar nichts. So, Maxi Maus, das war schön, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich will noch eine Sache ganz kurz, auf eine Sache nochmal ganz kurz hinweisen am Ende unseres Podcasts jetzt, für die, die noch dran sind, denn das sind ja wahrscheinlich die, Ultrahörer. Denn wir machen ja im Autokino wieder in Aschaffenburg, das ist ja alles ausverkauft, das ist ja schon wieder super. Wir überlegen uns aber gerade, wie könnten wir das Programm drumherum gestalten. Wir haben das jetzt schon dreimal, das ist das vierte Mal, ne?
Vierte Mal.
Ja, vierte Mal jetzt. Das ist jetzt das vierte Mal, wir haben schon dreimal gemacht und jedes Mal war das Programm drumherum ein wenig anders. Letztes Jahr, denke ich, war es am größten von der Aufmachung her, weil wir dann noch in so einem Club waren und weil da noch irgendwie Lance Butters dabei war. Ich fand, im Jahr davor war es irgendwie am persönlichsten und mich oder uns würde interessieren, auf was ihr Bock hättet. Wir haben jetzt noch ein paar Fragen geschrieben in die Gruppe. Da könnt ihr einfach drunter kommentieren. Es gibt schon ein paar Kommentare, aber es ist für uns schon ein bisschen wichtig, dass wir auch wissen, auf was habt ihr eigentlich Bock, weil wenn ihr sagt, ey, macht das doch bitte am Samstag, zut das ein bisschen zusammen, weil wir müssen alle wieder arbeiten, haben keinen Bock jetzt noch eine Nacht dran zu hängen wegen Hotels, dann verstehen wir das, dann gucken wir natürlich auch, dass wir euch allen auch irgendwie ein bisschen gerecht werden. Am Ende machen wir unser Ding, was wir denken, was gut ist, aber zumindest mal eure Meinung gehört zu haben, das wäre doch schon schön. Ja, Maxi, und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Und am Mittwoch den großen Chips-Test nicht vergessen. Den gibt's dann auf Patreon.
Chips-Test.
Hab übrigens 5 Pickel im Gesicht. Furchtbar.
Wegen Chips?
Ich glaube, wegen Chips.
Hatte ich noch nie, ne?
Ja.
Noch nie so Pickel vom Essen.
Das ist großartig, ja. Das freut mich sehr.
Vom Bumsen. Naja, gut, tschüss.